Ihr Lieben, kennt ihr schon die Mehr-Essen-Diät? Das ist so ein Trend auf dem Gesundheitsmarkt. Diese Diät basiert darauf, dass es viel zu schwer ist, abzunehmen, wenn man dauernd Hunger hat. Also empfehlen die Forscher, lieber genug zu essen. Allerdings vor allem Dinge, die auch negative Kalorien enthalten. Alles, was viel Wasser enthält, entzieht dem Körper nämlich Fett und hat solche negativen Kalorien. Eine Currywurst mit Pommes ist also lange nicht so gesund wie eine Gurke oder Tomate. Und besonders schlank machen Suppen und Eintöpfe. Für alle, die auf Diäten angewiesen sind, finde ich, ist das eine gute Nachricht. Endlich ist Schluss mit den Abspecktorturen. Wir können auch bequemer gerettet werden. Ihr merkt, wir leben in einer Zeit, in der die Gesundheit und der Körper eine hohe Bedeutung haben und immer wichtiger werden. Wir achten auf unser Aussehen, gehen unter das Solarium, wir betreiben vielleicht sogar Bodybuilding. Ja, wir können unseren Körper perfekt inszenieren. Wir halten uns fit und achten auch auf die Ernährung. Wellnessangebote nehmen wir wahr, Hauptsache gesund. Im Fernsehen und in der Werbung sind strahlende Gesichter und Idealgestalten zu sehen. Alle sind sportlich, attraktiv und gesund. Sogar die Senioren sehen am Bildschirm immer irgendwie jung und schön aus. Hauptsache gesund. Doch stimmt das eigentlich, wenn wir das so sagen? Hauptsache gesund? Gehört es nicht mehr zu unserem Leben, dass wir älter und schwächer werden? Und ist nicht manche Diät und mancher Gesundheitskult längst zu einer Art Ersatzreligion geworden? Göttlich scheint heute, was natürlich schön und angenehm ist. Schon die alten Griechen haben ihr Leben genau danach ausgerichtet. Ihre Lebensideale hießen Gesundheit, Schönheit und Reichtum. Kommt uns das bekannt vor? Ich denke, als Christ müsste das eigentlich anders aussehen. Denn durch Jesus dürfen wir doch glauben, dass wir von Gott geliebt sind, auch dann, wenn wir krank und unattraktiv sind. Wir haben in Jesus doch jemanden, der gerade mit in unser Leid hineingeht. Wir haben in Jesus eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht. Eine Gesellschaft aber, die mit der Ewigkeit nichts mehr anzufangen weiß, die wird weiter das Altwerden und den Tod verdrängen. Doch keiner von uns kann ihm entfliehen. Menschen, die die Gesundheit zur Hauptsache erklären, werden weiter versuchen, Krankheit und Leid aus ihrem Leben zu verbannen. Aber irgendwann zerbrechen sie daran, weil es sie doch erwischt. Oder es geht ihnen so, wie ein Zeitgenosse es mal formulierte: Wir sind so gesundheitsbewusst geworden, dass es schon fast krankhaft ist. Wie gesund, wie ganzheitlich ist doch da die Botschaft der Bibel. Sie redet ganz offen von der Vergänglichkeit unseres Lebens. Da heißt es zum Beispiel im Buch Prediger: Jugend und dunkles Haar sind vergänglich. Man sieht es. Oder im Psalm 90: 70 Jahre sind uns zugemessen, wenn es hochkommt, 80. Doch selbst die besten davon sind Mühe und Last. Wie schnell ist alles vorbei und wir sind nicht mehr. Die Bibel fordert uns daher auf, nach Gott zu fragen, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du sagen wirst, die gefallen mir nicht. Schönheit und körperliche Gesundheit sind nicht die Hauptsache im Leben. Das wäre viel zu einseitig und würde nicht unser ganzes Leben umfassen. Ja, wer die ersten Seiten der Bibel aufschlägt, liest, dass Gott, der Schöpfer, seine Geschöpfe ihr Leben lang liebt, auch wenn sie nicht mehr schön und gesund sind. Denn was bei Gott als Hauptsache zählt, ist unsere Beziehung zu ihm. Und darum möchte ich mit euch heute über das Thema reden: Die Hauptsache ist doch nicht, dass wir gesund sind, sondern die Hauptsache ist, dass wir von Gott getragen und geliebt sind. Darum geht es auch in dem Bibeltext, den wir uns nun ansehen wollen. Er steht im 9. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich lese von Vers 1 ab, werde allerdings nicht das ganze Kapitel lesen. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Die Jünger fragten Jesus: Rabbi, Wer ist denn schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder er ist schuld noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt aber eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm, geh zum Teich Siloa und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Johannes beginnt diesen Bericht über den Mann, der so lange blind war, mit den Worten im Vorbeigehen. Denn wie viele Menschen werden tatsächlich Tag ein, Tag aus an ihm vorbeigegangen sein? Er ist bekannt als blinder Bettler, der vor den Toren zum Tempelhof sitzt, aber den Tempel selbst hat er noch nie gesehen. Ja, es hat ihn noch nicht einmal jemand hineingeführt, denn die Leute sagen, der gehört da nicht hinein. Heute sagt so etwas glücklicherweise niemand mehr zu jemandem, der krank ist. Unsere Gemeindetür steht jedem offen. Wir engagieren uns sogar für Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben und denen es nicht gut geht. Doch hat sich durch diesen Jugend- und Schönheitskult in unserer Gesellschaft ein neues Übel gebildet. Nun fühlt sich nämlich der Kranke gar nicht mehr in der Gemeinde wohl. Er spürt, dass Kranksein nicht mehr in ist und möchte sich daher am liebsten verstecken. Und manchmal denkt er darüber nach, wo er wohl nicht genug geglaubt hat, dass ihn ein solches Leid überhaupt getroffen hat, wenn doch alle anderen gesund sind. Wenn doch alle anderen in der Gemeinde, wenn es denen immer gut geht, dann hat er doch wahrscheinlich irgendetwas falsch gemacht. Doch ihm fällt auf diese Frage nichts ein. Und so wird er immer trauriger und denkt wehmütig an die Tage zurück, als er auch gesund war und fröhlich im Gottesdienst singen konnte. Ich denke, ich beschreibe hier kein Einzelschicksal. Und wenn du hier heute sitzt und spürst, dass das eigentlich genau deine Gedanken sind, dann bitte ich dich sehr, dass du aus diesen dunklen Schatten heraustrittst. Jesus hat ein Herz für alle Kranken. Er geht nicht an dir vorüber, er will dir helfen. Er sieht dich und er möchte dein Leiden heilen. Ob er dich wieder gesund machen wird, das kann ich nicht sagen. Ich habe schon einige Heilungswunder erlebt, aber die meisten Menschen blieben krank, auch wenn noch so viel für sie gebetet wurde. Geholfen hat Jesus jedoch immer. Manchmal, indem die Krankheit endlich angenommen werden konnte. Manchmal, indem der Glaube tiefer wurde, obwohl es durchs dunkle Tal ging. Manchmal, indem sogar Freude trotz des Leidens ins Leben zurückkehrte. Ich habe es sogar einmal erlebt, dass ein Mann aus diesem Grund es ablehnte, dass weiter für seine Heilung gebetet wird. Er sagte, darüber bin ich jetzt hinweg. Ich habe gelernt, dass eine gebrochene Beziehung viel mehr schmerzen kann als ein gebrochener Knochen. Geschmerzt hat Jesus sicherlich auch, wie wenig Mitgefühl seine Jünger für den blinden Mann vor dem Tempel hatten. Sie interessiert ja hier nur eins, Rabbi, wer ist denn schuld? Wer ist schuld, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Doch bevor wir jetzt über die Jünger schimpfen und sagen, so kann man doch nicht daran gehen, lasst uns lieber bekennen, dass wir doch auch schon oft darüber nachgedacht haben. Wer ist schuld? Diese Fragen brennen doch in uns, wenn wir oder unsere Lieben krank werden. Warum passiert das gerade uns, Herr? Was haben wir falsch gemacht? Wir haben das doch nicht verdient. Obwohl das letztlich meistens ein Geheimnis bleibt, möchte ich hier einmal 5 Ursachen von Krankheiten nennen, die ich beobachtet und in Gottes Wort gefunden habe. Das erste, Gott selbst schickt uns eine Krankheit. Ja, ich glaube, dass Gott manchmal selbst hinter einer Krankheit stecken kann. Hier in unserem Text kann er sie ja auch zu etwas Gutem gebrauchen. Viele Leute schließen nun einen Kompromiss, indem sie sagen, dass Gott Krankheiten zulässt, aber sie nicht verursacht. Doch das löst das Problem ja nicht. Denn für den Kranken machen Zulassen und Verursachen überhaupt keinen Unterschied. Hören wir daher lieber einmal, was Gott dazu sagt. Er verheißt seinem Volk in 2. Mose 15: Achtet genau auf das, was ich, euer Herr, euch sage und handelt danach. Befolgt alle meine Anordnungen und Gebote und tut, was ich für recht erklärt habe. Dann werde ich euch keine von den Krankheiten schicken, mit denen ich die Ägypter geplagt habe. Ich, der Herr, bin euer Arzt. Oh ja, Gott hatte die Ägypter mit verschiedenen Krankheiten geschlagen. Und wenn die Israeliten sich nicht bessern würden, dann könnte er doch das Gleiche auch mit ihnen tun. Gott benutzt also manchmal Krankheiten als Mittel, um uns auf den richtigen Weg zurückzubringen. Und ich kenne eine ganze Reihe Leute, die genau das von sich sagen, dass Gott solch einen Weg mit ihnen gegangen ist. Pauli ist einer von ihnen. Manche von euch erinnern sich noch an ihn. Er ist längst in der Herrlichkeit. Aber er kam hier in unsere Gemeinde, als er krank geworden war. Und ich denke, manch anderem ist das genauso gegangen, dass er zur Besinnung kam, weil Gott an seinem Leben gerüttelt hat. Manch anderer hätte vielleicht sogar den Glauben verloren, wenn Gott ihn nicht durch das Leiden zu ihm zurückgeführt hätte. Auch Paulus bekennt uns, dass er durch eine Krankheit etwas von Gott gelernt hat. Sein Pfahl im Fleisch hat ihm geholfen, nicht hochmütig zu werden und wieder neu auf Gottes Gnade statt auf seine eigene Kraft zu bauen. Wie gesagt, manchmal benutzt Gott auf diese Art und Weise Krankheiten. Aber Krankheiten führen ja nicht immer zum Guten. Oft bringen sie uns auch von Gott weg. Darum zweitens, der Teufel versucht uns mit einer Krankheit von Gott wegzubringen. Der Evangelist Lukas berichtet uns von einer Frau, die einen Geist in sich hatte, der sie krank machte. Weil Jesus diese Frau an einem Sabbat heilte, wurde er heftig kritisiert. Aber er antwortete in Lukas 13, sollte diese Frau hier, die eine Tochter Abrahams ist und vom Satan 18 Jahre lang gebunden wurde, nicht an einem Sabbat von ihrer Fessel befreit werden dürfen? Der Teufel kann Menschen mit Krankheiten schlagen und quälen. Aber das heißt noch lange nicht, dass jede Krankheit dämonischen Ursprungs ist. Die Bibel unterscheidet sehr deutlich zwischen Krankheit und Besessenheit. So heißt es in Matthäus 4, die Kunde von Jesus verbreitete sich in ganz Syrien. Und die Leute brachten alle zu Jesus, die an irgendwelchen Krankheiten oder Beschwerden litten. Auch brachten sie Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie alle gesund. Weil Krankheiten also oft satanischen Ursprungs sind und nicht zum ursprünglichen Willen Gottes gehören, hat Jesus sein ganzes Leben dagegen gekämpft. Er hat sich nie einer Krankheit ergeben. Jesus hat geheilt, wo er nur konnte. Auch die Jünger haben Kranke geheilt und um Heilung gebeten, sodass Jakobus uns anweist, die Gemeindeleitung zu rufen, wenn wir krank sind, auch heute noch. Es soll mit uns besser werden, denn das Gebet des Gerechten kann sehr viel bewirken. Probiert das doch mal aus. Ich frage mich jedenfalls, wie kommt es, dass wir uns in unserer Gemeinde oft so schnell in unser Schicksal ergeben und Krankheiten einfach hinnehmen? Warum verheimlichen manche ihre Krankheit, statt dafür beten zu lassen? Wenn du weißt, dass deine Krankheit von Gott kommt, dann kann ich das gut verstehen. Aber wie lange hat der Apostel Paulus gerungen, bis er dieses Wissen hatte? Ich vermute eher, dass sich da aus guter Absicht eine ganz unbiblische Haltung bei uns ausgebreitet hat. Wir geben uns der Krankheit hin, um uns unter den Willen Gottes zu stellen. Aber solch ein Verhalten wird eher von Muslimen verlangt als von Menschen, die Jesus nachfolgen. Muslime erleiden den Willen Allahs täglich. Er macht mit ihnen, was er will. Aber wir haben doch als Christen einen Vater im Himmel, der uns liebt. Wir erleiden doch seinen Willen nicht. Wir sollen ihn tun, wie Jesus es uns vorgemacht hat. Oh ja, er betete in Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber das tat er doch nicht, weil er sich unter diese Krankheit oder das Leid stellen wollte, das ihm geschickt wurde. Nein, er tat es, weil er wusste, dass er den Weg Gottes ans Kreuz gehen sollte. Am Kreuz ging es nicht um Ergebung, sondern um Gehorsam. Und darum bitte ich dich, dass du aufhörst, dich in ein Schicksal zu fügen, das es so gar nicht gibt. Der Priester Eli aus dem Buch Samuel ist uns dabei ein warnendes Beispiel. Als Gott ihm das Gericht ankündigte, antwortete er: Es ist der Herr, er tut, was gut ist in seinen Augen, ich beuge mich unter seinen Willen. Das klingt ja sehr fromm, aber es war nicht das, was Gott von ihm hören wollte. Er hätte sich bekehren sollen, er hätte seine Söhne zur Ordnung rufen müssen, statt sich in dieses Gericht zu ergeben. So aber war alles verloren. Darum prüf bitte, von wem deine Krankheit kommt. Und wenn sie vom Satan stammt, dann wehr dich dagegen und lass für dich beten. Der dritte, der uns krank machen kann, sind wir selber. Denn unser Körper ist ja so eingerichtet, dass er dann, wenn wir grob ungesund leben, mit Krankheit reagiert. Eine schlechte Gesundheit fällt nicht immer vom Himmel. Sie ist oft das Ergebnis vieler kleiner Sünden, die wir in unserem Leben begehen. Für sich genommen scheint es unbedeutend zu sein, aber zusammen fordern sie ihren Tribut. Wer 20 Jahre lang täglich eine Schachtel Zigaretten raucht und anschließend Lungenkrebs hat, darf sich nicht bei Gott oder dem Teufel oder der Zigarettenindustrie beschweren. Er ist doch selbst schuld an seinem Elend. Wer sich Übergewicht und Bluthochdruck buchstäblich anfrisst und dann einem Herzinfarkt erliegt, der kann doch nicht Gott und den Satan dafür verantwortlich machen, es war doch unser Lebensstil. Ähnliches gilt für den Alkoholiker mit seiner Leberzirrhose oder für den Drogenabhängigen mit seinen Ausfallerscheinungen. Ein Arzt sagte dazu mal: Der Mensch stirbt nicht, er bringt sich um. Zu den Sünden, die uns kaputt machen, gehört aber auch noch andere Dinge. Zum Beispiel unsere Bitterkeit, weil wir anderen nicht vergeben können. Auch sowas frisst uns auf. Und so gibt es noch viele andere Dinge, mit denen wir unser Leben selbst zerstören. Viertens. Als Viertes nennt Jesus uns die Sünden der Eltern, die unser Leben krank machen. Das können Dinge sein, die direkt an den Kindern verübt wurden. Manche Kinder wurden körperlich misshandelt, andere sogar sexuell missbraucht. Und natürlich wirkt sich das negativ auf ihr ganzes Leben aus. Viele Kinder leiden auch darunter, dass sie von ihren Eltern abgelehnt wurden. Sie hatten vielleicht nur das falsche Geschlecht oder waren gänzlich unerwünscht. Und etliche werden die Sprüche nicht mehr los, die sich wie Flüche in sie eingeprägt haben. Sätze wie: Du taugst nichts, oder aus dir wird nie was, du bist so dünn, so dumm. Das tut weh, das verletzt ein Leben lang. Es scheint darüber hinaus aber auch Sünden zu geben, die sich ohne direkten Kontakt bei den Kindern bemerkbar machen. Okkulte Verstrickungen können sich über mehrere Generationen hinweg negativ auswirken. Und all diese Dinge zusammen können psychische Störungen bei uns hervorrufen, die kaum zu heilen sind, wenn die Ursache nicht gefunden wird. Darum lass für dich beten, wenn du von solchen Dingen geplagt wirst. Und das Letzte, was uns krank macht, das ist unser Menschsein an sich. Denn selbst wenn wir hier jetzt im Gottesdienst sitzen, ist in unserem Körper bei den meisten von uns ein natürlicher Abbauprozess im Gang. Mensch zu sein heißt eben, krank zu werden. Und als Christ sind wir davon nicht ausgenommen. Unser Körper wird schwächer und eines Tages vergehen. Ein junger Mann besuchte einige Leute in einem Altenheim. Schließlich kam er an das Bett einer 85-jährigen Frau. Sie war schon seit Jahren bettlägerig und darum sehr niedergeschlagen. Die alte Frau fragte: Junger Mann, können Sie mir sagen, warum ich hier liegen muss? Ich war doch mein ganzes Leben lang Christ. Ich habe mein Bestes getan, um Gott zu dienen. Ich war immer im Gottesdienst. Ich habe in der Sonntagsschule mitgearbeitet, im Chor gesungen. Ich habe meine Kinder christlich erzogen. Und jetzt schauen Sie sich das hier an. Warum muss ich hier so liegen? Wissen Sie das? Ja, antwortete der junge Mann, das weiß ich. Und dann nahm er ihre Hand und sagte sanft, das ist das Alter. Wir gehören zu einem gefallenen Geschlecht. Wir leben in einer sündigen Welt, in der manchmal der Unschuldige leiden muss. Es ist so, wie Augustin einmal sagte, Gott befand es besser, aus dem Bösen Gutes hervorzubringen, als das Böse nicht existieren zu lassen. Ich wiederhole das nochmal. Gott befand es besser, aus dem Bösen Gutes hervorzubringen, als das Böse nicht existieren zu lassen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte von dem Mann, der blind geboren wurde. Was seine Krankheit angeht, hält Jesus eine überraschende Erklärung parat. Jesus sagt, weder er ist schuld noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. So sehr wir auch unsere Krankheit verfluchen mögen, wir sollten auch unsere Chancen zählen. Ich möchte einige nennen. Das erste sind klarere Werte. Wenige Dinge schärfen unseren inneren Blick so sehr wie die Diagnose, dass wir ernsthaft erkrankt sind. Ich habe schon viele kranke Leute besucht. Aber noch nie hat einer zu mir gesagt, weißt du, mir ist klar geworden, ich hätte doch mehr Zeit für meine Firma mir nehmen sollen und auf die Arbeit gehen sollen. Stattdessen musste ich mir ganz oft anhören, ach, hätte ich mir doch mehr Zeit für meine Familie und für die Gemeinde genommen. Warum habe ich mein Leben so nutzlos vertan? Oft erkennen wir erst angesichts seiner Krankheit, was die Dinge wirklich wert sind und dass wir den Großteil unserer Kraft und Zeit im Leben vergeuden. Die zweite Chance, die uns die Krankheit bietet, ist die der Erneuerung. Wir haben das heute schon gehört, nicht jeder Kranke kann genesen, aber jeder kann innerlich gereinigt und verändert werden. Die Krankheit gibt dir die Chance, dein bisheriges Leben und die Werte, die es beherrschen, kritisch zu überprüfen und aus dem alten Fahrwasser auszubrechen. Du kannst dir die Frage stellen, ist das, wofür du bisher gelebt hast, etwas, für das es sich zu sterben lohnt? Selbst der Krebspatient, der nur noch Monate zu leben hat, kann so noch einmal ein neues Leben anfangen. Und die dritte Chance, die eine Krankheit uns bietet, ist, zu einem vertieften Gottvertrauen zu kommen. In 2. Korinther 1 macht Paulus dazu eine bemerkenswerte Aussage. Er erzählt von einer großen Not in seinem Leben. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Lage war. Was ich zu ertragen hatte, war so schwer, dass es über meine Kraft ging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen. Paulus schreibt uns hier leider nicht, was ihn so bedrückt hat, aber er war so am Boden, dass er mit dem Leben abgeschlossen hatte. Er schrie verzweifelt zu Gott und tatsächlich wurde er gerettet. Und er bekennt schließlich, das Leiden geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse, der sogar die Toten lebendig macht. Das hat Paulus in diesem Augenblick gelernt. Paulus war so klug, so begabt, so stark, es war einfach naheliegend, dass er sich auf seine eigenen Fähigkeiten verließ, statt auf Gott zu vertrauen. Und wenn schon der große Paulus da manchmal Schwierigkeiten hat, Gott zu vertrauen, wie viel mehr dann wir? Seien wir doch ehrlich, die meisten von uns vertrauen erst dann richtig auf Gott, wenn sie es müssen. Solange wir noch 1 Euro auf unserem Bankkonto, ein Lebenshilfebuch im Regal oder einen Trumpf in der Tasche haben, werden wir Gott nicht wirklich vertrauen. Aber Gott zu loben, wenn es einem gut geht, das kann jeder. Die entscheidende Frage ist, was machst du im finsteren Tal? Vertraust du dann immer noch? Vielleicht ist das, was dir Schweres begegnet, eine Gelegenheit, Gottes Kraft und Macht auch in deinem Leben neu zu entfalten. Jesus fährt fort. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt aber eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Vielfach wird heute behauptet, es müssten in unseren Gemeinden doch die gleichen Wunder geschehen wie zur Zeit Jesu. Dass das nicht so ist, soll ein Zeichen dafür sein, dass wir zu wenig Glauben haben. Doch selbst wenn ich mich auf der ganzen Welt umsehe, dann stelle ich höchstens fest, dass es an anderen Orten mehr Heilungen gibt als bei uns. Aber ich habe nirgendwo auf der Welt davon gehört, dass jemand Wasser in Wein verwandelt hat oder dass Tausende von einem Brot gesättigt wurden oder dass ein Fisch so viel Geld im Mund hatte, dass einer seine Steuern davon bezahlen konnte. Ja, auch diese Geschichte steht in euren Bibeln. Darum bin ich davon überzeugt, dass viele Wunder Jesu allein in die Zeit gehören, in der sie vollbracht wurden. Sie sollen beglaubigen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes und der Messias ist, etwas ganz Besonderes und Einmaliges. Das bestätigen meines Erachtens auch die Worte, die Jesus hier sagt. Er spricht davon, dass dieses Wunder an dem Blinden nur geschehen konnte, weil Jesus noch auf dieser Welt ist und es dadurch noch Tag ist. Seit Jesus aber auf diesem Hügel Golgatha in Jerusalem starb, ist es merklich dunkler auf unserer Erde geworden. Und auch wenn er jetzt durch seinen Geist bei uns ist, geschehen doch nicht mehr die gleichen Wunder wie damals. Und das ist auch nicht mehr nötig, denn die Wunder von damals reichen bis heute, um an Jesus zu glauben. Und wenn nicht, dann schenkt Jesus uns ja glücklicherweise auch heute noch mal ein Wunder. Aber nicht mehr in dem Maß, wie das früher der Fall war. Oder kennst du die chemische Zusammensetzung des Breis, den Jesus damals benutzt hat? Als Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm, geh zum Teich Siloa und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Ja, wenn der Blinde doch diesen Brei für die Nachwelt aufbewahrt hätte. Wir hätten ihn heute gentechnisch analysieren können und würden Jesus auf die Spur kommen. Aber was wäre das für ein Glauben? Glauben heißt doch nicht, dass du dich an Wunder, an Zeichen, an Bilder, an Erfahrungen, Traditionen und Symbole hängst. Glauben heißt, dass du an Jesus allein glaubst, ihm allein gehörst und ihm folgst, wo immer er mit dir hingeht. Das musste auch der Blinde, der nun endlich sehen konnte, noch lernen. Seine Augen waren geheilt, aber sein Leiden war noch lange nicht beendet. Weil er von Jesus erzählte, warf man ihn aus der Synagoge hinaus. Seine Eltern wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben, weil die Nachbarn schon anfingen, über sie zu reden. Und Arbeit und ein Zuhause hatte er auch keins mehr. Als aber Jesus hörte, dass sie ihn aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragte ihn, willst du ganz zum Menschensohn gehören? Der Mann antwortete, Herr, wenn du mir sagst, wer das ist, will ich es gerne tun. Jesus sagte, er steht vor dir und spricht mit dir. Herr, dir will ich allein gehören, sagte der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Ein von Geburt an Blinder wird also plötzlich durch ein Wunder geheilt. Wunderbar. Und ein Mann im mittleren Alter nimmt Jesus als seinen Heiland und Herrn an. Welches der beiden Ereignisse begeistert dich mehr? Ich vermute die Heilung, aber vergleichen wir doch einmal die beiden Wunder miteinander. Das eine ist ein physisches, das andere ein geistliches. Das eine ist vorübergehend, denn irgendwann ist der Geheilte auch gestorben. Das andere aber bleibt ewig, denn der Mann ist für immer erlöst. Das physische Wunder hat von Jesus nur ein paar Worte und einen Brei erfordert. Die Rettung dieses Mannes aber hat Jesus sein Leben am Kreuz gekostet. Jesus starb doch nicht, um uns gesund zu machen. Er opferte sich, damit wir ewig leben. Und ich bitte dich, dass du das nicht vergisst, wenn du das nächste Mal mit ihm um deine Heilung ringst. Die Erlösung deines Körpers muss oft noch warten. Jesus hat versprochen, jeden zu retten, der mit seinen Sünden zu ihm kommt. Aber er hat uns nicht verheißen, jeden zu heilen, der mit einer Krankheit zu ihm kommt. Davon werden wir erst im Himmel erlöst sein. Hier auf Erden ist Jesus ohne weiteres bereit, unsere körperliche Gesundheit für unsere geistliche Gesundheit zu opfern. Wir verstehen das vielleicht nicht immer, wie aus Leiden und Bösem etwas Gutes wachsen kann, doch genau dieser Glaube wird von uns verlangt. Ein kranker Pastor berichtete mir mal, jemand kam zu mir und sagte mir, du hast nicht genug Glauben, um geheilt zu werden. Aber das war gar nicht mein Problem. Mein Problem war, dass ich nicht genug Glauben hatte, um krank zu bleiben, wenn das denn Gottes Weg für mich sein sollte. So möchte ich zum Schluss ein paar Orientierungshilfen geben für alle, die krank sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und auch für die, die für andere um Heilung beten wollen. Erstens, sei ehrlich zu dir selber, zu deinen Mitmenschen und zu Gott und steh zu deiner Krankheit. Es ist keine Schande, krank zu sein. Zweitens, bete. Und bitte Jesus, dich in deinem Beten zu leiten, damit er dir zeigt, woher deine Krankheit kommt. Drittens, bitte Jesus, dich zu heilen. Ruf die Ältesten um Hilfe. Viertens, nutz die beste ärztliche Hilfe, die du bekommen kannst. Jesus hat Menschen medizinische Kenntnisse geschenkt, damit sie dir helfen. Fünftens, bekenne deine Sünden. Wenn du etwas gegen jemanden hast, bring es in Ordnung und such die Versöhnung. Das hat schon vielen geholfen, gesund zu werden. Sechstens, bete darum, dass du ein guter Schüler bist und all das lernst, was Jesus dir durch deine Krankheit zeigen möchte. Siebtens, bring Jesus nicht in Versuchung, indem du deine Heilung einforderst oder einklagst. Achtens, beurteile Jesus nicht danach, wie es dir gesundheitlich geht. Neuntens, vergiss nicht, dass im Zentrum des christlichen Glaubens das Kreuz steht. Bitte Jesus, dein Leiden zu benutzen, um andere zu ihm zu bringen. Zehntens, wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann bete einfach, Jesus, verherrliche deinen Namen durch mein Leben. Und wenn du nicht geheilt wirst, dann vertrau darauf, dass Jesus dich trotzdem liebt und nie allein lässt. Er trägt deine Krankheit mit, er leidet mit dir mit, er bringt dich Schritt für Schritt ans Ziel. Und am Ende wirst du erkennen, deine Lebensgeschichte ist nicht die Geschichte deines großen Glaubens, sondern es ist die Geschichte von Gottes großer Treue zu dir, der auch mit dir durch alle dunklen Täler gegangen ist. In Philipper 1, Vers 6 sagt uns Paulus, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Darauf kannst du dich verlassen. Auch Leid und Krankheit trennen dich nicht von Jesus und seiner Liebe. Darum sag bitte nicht mehr, Hauptsache gesund, die Hauptsache ist, dass du von Jesus geliebt und getragen bist. Amen.